an das Bett eines Glaubensvaters, der im Sterben liegt. Er hat euch viele Jahre begleitet. Ihr seid durch ihn zum Glauben gekommen. Er ist euer Vorbild. Und wenn ihr irgendwelche geistlichen Fragen habt, dann seid ihr zu ihm gekommen. Und er hatte immer eine passende Antwort. Er war so voller Weisheit. Aber jetzt liegt er im Sterben. Und ihr seid euch bewusst, das ist das letzte Mal, dass ich ihn sprechen werde. Und das, was er euch mitgibt, ist nicht einfach nur irgendwie eine Belanglosigkeit, sondern er ist noch bei klarem Verstand und er nimmt all seine Kraft zusammen, um dir noch das Allerwichtigste mit auf den Weg zu geben, was du brauchst, um im Glauben weiter voranzukommen und deinen Dienst auszufüllen. Nun, so eine ähnliche Situation finden wir im zweiten Brief an Timotheus. In der alten Kirche hat man es genannt Depositum Fidei. Das ist lateinisch für das Vermächtnis des Glaubens. Es ist aller Voraussicht nach der letzte Brief, den Paulus schreibt, kurz vor seinem Tod, an seinen Schüler, an Timotheus, den er liebt wie seinen eigenen Sohn, der ihn begleitet hat, der ihm treu beigestanden hat, in so vielen Situationen, in so vielen Nöten, in so vielen verschiedenen Herausforderungen. Und jetzt, kurz vor seinem Tod, schreibt Paulus noch einmal an Timotheus. Und tatsächlich, es ist wie so eine Art Vermächtnis, ein geistliches Testament. Er fasst nochmal all das zusammen, was jetzt wichtig ist, was notwendig ist, was Timotheus verstehen soll. Und gleichzeitig ist dieser Brief voller Emotionen. Er ist gefüllt mit Hinweisen, mit Beispielen davon, was für eine starke, enge, persönliche Verbindung Paulus und Timotheus hatten. Wir finden das an einigen Stellen in der Bibel, dass es richtig solche Abschiedsreden gab. Ja, Jakob, kurz bevor er gestorben ist, da versammelte er alle seine Söhne und segnete sie alle einzeln. Oder Mose, der auch noch einmal angehoben hat zu einer großen Abschiedsrede für das Volk Israel, um ihnen noch einmal einzuschärfen, wie wichtig es ist, sich an das Wort Gottes zu halten. Ebenso Josua, der auch am Ende vom Josua-Buch noch einmal eine große Ermahnung und Ermutigung gibt, bevor er stirbt. Oder David, der sich erinnert an Gottes Treue in seinem Leben und auch an seinen Sohn Salomo noch einige Weisheit weitergibt. Nicht zuletzt Jesus in den Abschiedsreden im Johannesevangelium, wo er auch seine Jünger vorbereitet. Und all diese Reden, sie sind bedeutungsschwer, weil wir wissen, das ist das, was sie noch einmal zusammengesucht haben, zusammengesammelt haben, das, was sie in ihrer eigenen Erfahrung als das ansehen, was jetzt besonders wichtig ist für die nachfolgende Generation. Und so ist auch der zweite Timotheusbrief mehr als bloß ein Gelegenheitsbrief. Es geht auch nicht nur darum, ach ja, es gibt da irgendwie so ein bisschen Streitigkeiten, es gibt da ein bisschen Probleme, das ist vielleicht jetzt das Richtige zu tun, sondern dieser Brief, er hat ein Gewicht des ganzen Dienstes Paulus. Paulus, der Timotheus kennt, wie kaum jemand anderes und ihn unterweist, was musst du jetzt tun? Er schreibt hier in Vers 1, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Timotheus, meinem geliebten Kind. Im ersten Timotheusbrief Da schrieb er Timotheus meinem echten Kind im Glauben. Und hier schreibt er meinem geliebten Kind. Und es setzt schon so eine Note hier. Hier wird es noch ein Stück persönlicher. Und es ist Paulus wichtig, auch Timotheus noch einmal mitzugeben, ich liebe dich wie einen Sohn. Aber nicht nur das, wie schon gesagt, es gibt viele Hinweise, viele Beispiele, die Paulus hier aufgreift, Erinnerungen, wo er noch einmal wie so Revue passieren lässt und sagt, Mensch, Timotheus, was haben wir alles zusammen erlebt? Er denkt noch daran, wie sich die Großmutter von Timotheus bekehrt hat und wie seine Mutter zum Glauben ist und wie dann der noch junge Timotheus auch einen ungeheuchelten Glauben hat. Und Paulus erinnert sich daran und sagt, oh, wenn ich nur daran denke, da kommt wieder so eine Freude auf. Oder Paulus schreibt von den Abschiedstränen, die er gesehen hat bei Timotheus. Vielleicht bei der letzten Trennung, wo er Timotheus nach Ephesus geschickt hat und sagt, ich muss weitergehen. Und Timotheus geweint hat, dass er für eine Weile getrennt ist. Und Paulus hofft, dass sie sich noch einmal wiedersehen, aber er weiß es nicht genau. Vielleicht ist auch dieser Brief das Letzte, was sie miteinander teilen. Paulus erinnert aber an die Handauflegung. Timotheus, ich habe dir die Hände aufgelegt und du hast eine Gnadengabe empfangen. Wir haben für dich gebetet. Und hier gibt es so verschiedene Etappen in diesem gemeinsamen Erleben, an die er hier wieder hinweist. Aber auch in Kapitel 3, Vers 10 heißt es, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinen Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Paulus kann das alles aufzählen und sagen, Timotheus, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. In all diesen Dingen, du warst bei mir, du bist mir gefolgt. Aber wir finden hier auch in diesem Brief ganz persönliche Ermahnungen. Es gibt an einigen Stellen, vielleicht könnt ihr das selber auch nochmal zu Hause mal durchgehen. Ich hatte es in den Fragen, die ich vorher abgegeben habe, auch mit. Es kommt häufiger vor, dass er sagt, du aber oder du nun. Und nachdem er so einiges berichtet hat über die Zeit, über das, was kommt, über das, was zu beachten ist, da spricht der Timotheus ganz genau an, ganz persönlich an und sagt, wie so ein Vater zu seinem Sohn, so, das gilt jetzt dir, du aber, handle so. Dieser Brief, er wurde wahrscheinlich 64, 65 nach Christus geschrieben, aus Rom. Wir gehen davon aus, dass Paulus in der zweiten römischen Gefangenschaft war. Das finden wir nicht mehr in der Apostelgeschichte, da geht es bis zur ersten römischen Gefangenschaft, wo er noch in einer Art Herberge relativ frei auch Besuch empfangen konnte und so weiter. Dann gibt es aber einige Hinweise, dass er in der Zwischenzeit wieder freigelassen wurde. Wir finden, dass er in Philipperbrief schon davon ausgeht, dass er doch bald freigelassen wird und die Gemeinden besuchen kann, auch im 1. Timotheus und dann auch später im Titusbrief gibt es Hinweise darauf. Aber im 1. Clemensbrief, das war noch am Ende des 1. Jahrhunderts, das war ein Bischof von Rom oder ein Ältester in Rom, der schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Korinth, schreibt er über Paulus, er hat Gerechtigkeit der ganzen Welt gelehrt, war bis in den äußersten Westen vorgedrungen und hatte vor den Machthabern sein Zeugnis abgelegt. Man geht davon aus, dass es hier ein Hinweis darauf ist, dass er bis nach Spanien kam, was er im Ende vom Römerbrief noch gesagt hat als ein Wunsch, aber wir in der Apostelgeschichte das noch nicht finden. Also dass er wahrscheinlich tatsächlich selbst in Spanien war, aber auch noch in anderen Bereichen. Auf jeden Fall befindet er sich hier, während er den Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief schreibt, wieder in Gefangenschaft. In 2. Timotheus 1, Vers 16 lesen wir, der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Also hier ein Hinweis, Paulus, er ist in Ketten und er schreibt dem Timotheus, der Onesiphorus, er hat mir Gutes getan. Er hat mich aufgesucht, als er hier in Rom war und hat mir Barmherzigkeit erwiesen. Und auch in 2. Timotheus 2, Vers 9 heißt es, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Ja, also Paulus ist hier in Gefangenschaft, er schreibt davon, dass er sogar gefesselt ist, gebunden ist und gibt aber einen Kontrast, aber das Wort Gottes, das Evangelium, das ist nicht gebunden. Und so, wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Paulus noch unter Nero hingerichtet wurde. Eusebius, der schreibt, dass, wie berichtet wird, wurde Paulus eben in Rom unter Nero enthauptet und Petrus gekreuzigt. Ja, und so hat... haben wir hier einige Beispiele dafür. Das ist wahrscheinlich zum Ende der Regentschaft von Nero, der auch dann eine große Christenverfolgung ja verursacht hatte, dass er in diesem Zuge auch hingerichtet wurde nach einer zweiten römischen Gefangenschaft. Paulus geht auch hier am Ende von Kapitel 4 noch darauf ein, dass ich kann es vielleicht noch kurz nennen hier in 4, Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Das heißt, er wurde hier verhört, hatte eine erste Gerichtsverhandlung, wenn man so will, durfte sich verteidigen und erwartet aber, dass er nicht mehr lange leben wird. Nun, er schreibt hier, wie gesagt, sehr persönlich an Timotheus. Ganz am Ende, in Kapitel 4, Vers 18, heißt es aber, 4, Vers 22, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Ja, also hat er offensichtlich auch, er schreibt erstmal direkt persönlich an Timotheus, aber hatte auch nochmal einen Segensgruß für die, die mit Timotheus sind, vielleicht die Gemeinde in Ephesus oder einige, von denen er wusste, dass sie vielleicht auch mit Timotheus reisen, der gerade unterwegs ist, um Paulus zu begegnen oder sich aufmachen soll, um Paulus noch zu begegnen. Das Hauptthema dieses zweiten Timotheusbriefes ist Treue. Es geht um Treue. Das, was Paulus unbedingt Timotheus weitergeben will, wozu er ihn aufruft, ist Treue. Und nach der Begrüßung, den ersten beiden Versen, finden wir den ersten größeren Abschnitt in Kapitel 1, Vers 3 bis 2, Vers 13. Und ich habe es genannt Aufruf zur Treue im Dienst. Paulus gibt erstmal eine Danksagung in den Versen 3 bis 7, wo er Timotheus versichert, ich bete Tag und Nacht für dich. Und sagt auch, ich sehne mich so sehr, dich wiederzusehen. Ich denke noch an deine Abschiedstränen. Ich würde mich so freuen, dich wiederzusehen. Er erinnert an die Großmutter und an die Mutter, an die Handauflegung, die Gnadengabe, die Timotheus bekommen hat. Und dass er eben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht bekommen hat. Eventuell ein Hinweis auf so ein bisschen den Charakter von Timotheus. Es scheint, dass er ein bisschen ängstlich war, vielleicht auch ein bisschen schüchtern aufgrund seiner noch jungen Jahre. Paulus im ersten Brief sagt er auch, dass er nicht verachtet werden soll wegen seiner Jugend. Und Paulus sagt hier, der Geist, du hast nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Und dann geht es in Vers 8 bis 14 weiter, ich habe es genannt, schäme dich nicht, also nach dieser Danksagung fährt er fort hier in Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Also, er soll sich nicht schämen für das Evangelium, für das Zeugnis von Jesus, für diese Botschaft, für diese Lehre, die unter so vielen verspottet wurde. Aber er soll sich auch nicht schämen für das Zeugnis von Paulus, der zwar auf der einen Seite Großartiges erlebt hat, wie Gemeinden gegründet wurden und wie Leute zum Glauben kamen, aber auf der anderen Seite auch viel Gegenwehr und Verachtung und Verfolgung erlebt hat. Und Paulus sagt, ich bin aber eingesetzt als Herold, also als einer, der verkündet, als Apostel und als Lehrer. Und er sagt, schäme dich auch nicht für mein Zeugnis. Ja? Auch wenn es nicht so ein großer Superstar war, wo man sagt, oh ja, ich gehöre zu dem, ja, weil alle ihn zujubeln und alle ihn toll finden. Nein, es war in der damaligen Zeit, war das eher ein Problem zu sagen, ich bin jemand, der mit Paulus ist. Und Paulus ermahnt ihn, schäme dich nicht in diesem Dienst, den du bekommen hast. Ich habe einen Dienst bekommen, ich bin Herold und Apostel und Lehrer, und du hast auch eine Gnadengabe empfangen, schäme dich nicht. Das Zeugnis ist von Jesus und auch nicht das Zeugnis ist von Paulus, deinem Lehrer. Und dann nennt er in Vers 15 und 18 noch Beispiele von Untreue und von Treue. Er nennt zwei Gesellen, Phygelus und Hermogenes, die sich abgewandt haben von Paulus. Und das wird Paulus oft erlebt haben, dass erst einige eifrig dabei waren und haben gesehen, wie vielleicht durch Paulus auch Zeichen und Wunder geschehen sind oder wie er mit einer Kraft gepredigt hat und die Leute haben sich verändert und dann aber nicht nur so bei einem Gottesdienst oder bei einer Open-Air-Predigt, sondern mit Paulus mitzugehen und den Spott zu sehen und die Bedrängnis und die Probleme, die er bekommt und wie er vor Gericht gezogen wird und wie er ins Gefängnis gesteckt wird, das hat viele dazu veranlasst, zu sagen, ach nee, das ist mir zu viel, damit will ich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Und so erwähnt er hier zwei, die in Untreue sich von ihm abgewandt haben, aber auch, wie eben schon genannt, Onesiphorus, der genau das Gegenteil gemacht hat. Als Paulus im Gefängnis sitzt in Rom, hat er alle Anstrengungen gemacht, um ihn zu besuchen, um ihm zu versichern, Paulus, ich stehe an deiner Seite. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich ermutigen? Wie kann ich dir Barmherzigkeit zeigen? Und für Paulus ein großes Zeugnis der Treue. Eben gerade, wenn einem nicht zugejubelt wird, wenn es etwas kostet. Ja. Und in Kapitel 2, 1 bis 13 ruft Paulus Timotheus darum auf, sei stark im Dienst. Und er gebraucht hier verschiedene Bilder für den Dienst, die jeweils eine besondere Betonung, einen besonderen Aspekt hervorheben. Zum einen heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Ich glaube, hier ist das Kind, dieses Bild des Kindes schon etwas, was etwas vermitteln soll. Ein Kind soll lernen, was von dem Vater. Und in der damaligen Zeit war es sehr, sehr oft so, dass die Kinder einfach den Beruf des Vaters übernommen haben und somit ein Unternehmen am Laufen gehalten haben. Und das dann wiederum auch weiter anderen weitergegeben haben, anderen Mitarbeitern. Und so ist auch Timotheus, er soll wie so ein Kind sein, dass all das, was er gelernt hat von Paulus, seinem geistlichen Vater, dass er es aufnimmt und auch anderen weitergeben kann. Aber er vergleicht ihn auch mit einem Krieger, mit einem Soldaten. Und wie wichtig es ist im Dienst, dass man Prioritäten setzt. Jemand, der als Soldat tätig ist, der darf sich nicht ablenken lassen von allen möglichen Dingen, sondern er hat diesen einen Auftrag und da muss er sich völlig drauf konzentrieren. Nimmt teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. damit er dem gefällt, den angeworben hat. Dann vergleicht er diesen Dienst aber auch mit einem Sportler, der einen Wettkampf macht. Und er sagt, nun, du musst dich an die Regeln halten. Du kannst nicht einfach so den Dienst ausführen, wie es dir gefällt. Du kriegst keinen Siegeskranz, wenn du nicht dich an die Regeln hältst. Und deswegen ermahnt er auch Timotheus, führe diesen Dienst aus nach dem Wort Gottes, nach den Regeln, die Gott dir gibt und nicht einfach, wie es dir gefällt. Und zuletzt gibt er ein Bild eines Bauern, der hart arbeiten muss, aber dann als erster die Frucht sieht. Und ein träger Bauer wird keine Frucht sehen. Arbeite hart, wie ein Ackerbauer, der sich müht. Er muss aber als erster an den Früchten Anteil haben. Und dann kommen wir zu dem zweiten großen Abschnitt, Kapitel 2, Vers 14 bis Kapitel 3, Vers 9. Ermahnung zur Treue in der Lehre. Also der erste Abschnitt ging mehr um den Dienst von Timotheus, wie er das selber sehen soll, ja, dass er sich nicht schämen soll und wie er diese Aufgabe ausführen soll. Aber hier in dem zweiten großen Abschnitt geht es um die Lehre. Und zwar zunächst in Kapitel 2, Vers 14 bis 26 um den Umgang mit Irrlehrern. Paulus hat das schon erfahren, schon zu seiner Zeit, und er weiß, es wird eher noch mehr werden als weniger, dass die Leute das Wort Gottes verdrehen und dass sie neben der Wahrheit etwas Falsches mit hineinmengen und das zu großen Problemen führen kann in den Gemeinden. Und das Erste, was Paulus hierzu sagt, ist, entscheide weise, welche Diskussion du überhaupt annimmst. In unserer Internetzeit merkt man, wie wichtig eigentlich diese Ermahnung ist, dass wir nicht jede Diskussion führen sollen, nicht jedes Streitgespräch, nicht alles annehmen sollen, was irgendwie an uns gebracht wird, sondern dass er zusieht, dass er nicht einfach jeden Wortstreit, jede Diskussion mitmacht, sondern viele sind einfach, die wollen einfach nur streiten. Und es gibt überhaupt keine Frucht, es gibt überhaupt keinen Gewinn davon. Weise diese unnützen Streitigkeiten ab. Aber dann sagt er, das, was am wichtigsten ist, in diesem ganzen Umgang mit den falschen Lehren, mit den Irrlehren, mit all den Neuen, was da aufkommt, das Allerwichtigste ist, bleibe bei der richtigen Schriftauslegung und Schriftanwendung. Lerne das Wort Gottes, die gesunde Lehre, richtig gut kennen. Vers 15, Kapitel 2, Vers 15 heißt es, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Leider ist gerade auch dieser Vers von so manchen etwas verdreht worden und als ein Hinweis, wie man die Bibel zu unterteilen hat oder wie man die Bibel auseinanderzuschneiden hat. Darum geht es nicht, sondern dass er sagt, hier lerne einfach die Bibel richtig auszulegen und richtig anzuwenden, dass hier eine Geradheit ist, dass hier etwas ist, was klar ist, dass du die Schrift nicht verdrehst, je nachdem, wie es gerade passt. Und er sagt, es ist so wichtig, weil ihr Lehre, sie frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Ein heftiges Bild. Ja. Aber es ist etwas, es ist nicht einfach nur eine Spielerei. Ja. Wir gehen hier mal in eine Diskussion und ich zeige dir mal, wer die besseren Argumente hat, sondern halte dich an die gesunde Lehre. Lerne das Wort Gottes gut auslegen. Geh nicht jeden Streit ein, aber sei auch dir bewusst, die Irrlehre ist so gefährlich wie ein Krebsgeschwür. Es frisst um sich. Und wir müssen manchmal eingreifen und sagen, nee, bis hierher und nicht weiter. Aber er ermahnt auch zur Reinheit im Wandel. In Vers 22 heißt es, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Dann Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Er ruft auch auf zur Sanftmut, selbst in der Zurechtweisung, selbst mit Irrlehrern, oh, erweise alle Sanftmut. Lass dich nicht hinreißen zu einer Hitzigkeit, zu einem Zorn, zu einem Streit, zu einer Kälte, sondern bewahre dir eine Hoffnung, dass der Herr selbst den Widersachern die Gabe der Buße schenkt. Und die jugendlichen Begierden, es wird fast immer gedeutet als sexuelle Begierden, die jugendlichen Begierden. Aber hier im Kontext gehe ich eher davon aus, dass es eben diese Lust an dem Duell, an diesem sich messen mit anderen, an diesen Diskussionen, an diesen Streitigkeiten, an diesen, haha, mal gucken, wer die besseren Argumente hat. Ich mach dich platt oder wir messen unsere Kraft miteinander und wir überschätzen unsere eigenen Fähigkeiten, indem wir uns mit anderen so duellieren wollen. Und Paulus sagt, nee, diesen jugendlichen Begierden, das, was bei jungen Männern so schnell aufkommt, oh, fliehe davor. Und wir sollen auch vor sexuellen Begierden fliehen, keine Frage. Aber ich glaube, hier an dieser Stelle geht es vor allem um diese stolze Streitsucht, die bei den Irrlehrern vorhanden war, die aber bei einem treuen Diener Christi nicht vorhanden sein soll. Und deswegen, und das wirkt auf uns vielleicht merkwürdig, ja, er spricht davon, die Irrlehre, das ist so gefährlich wie ein Krebsgeschwür, aber sagt auf der anderen Seite, erweise alle Sanftmut. Bleib besonnen, bleib mild. Lass dich nicht hinreißen zu irgendwelchen sündigen Kurzschlussreaktionen. Damit machst du mehr kaputt, als dass du hilfst. Vertraue auf den Herrn. Bitte, dass er Buße schenkt. Und wähle auch die Diskussion, die Streitigkeiten, die Streitgespräche, wo du wirklich sagen kannst, ich will hier von der Wahrheit überzeugen. Und ich mache es durch gute Schriftauslegung, nicht durch irgendwelche anderen Formen und Argumente. Aber in Kapitel 3, Vers 1 bis 9, sagt er in diesem Zug aber auch, nun sei dir bewusst, die Verdorbenheit der letzten Tage. Die letzten Tage, wir haben es schon häufiger angesprochen, die letzten Tage ist ein biblischer Begriff für die Zeit von Christi erstem Kommen bis zu seiner Wiederkunft. Die letzten Tage sind nicht nur, weiß nicht, die letzten 7 oder die letzten 3,5 Jahre vor Jesu Wiederkunft, sondern das, was die Bibel als letzte Tage beschreibt, beginnt mit Jesu Tod und Auferstehung und endet mit seiner Wiederkunft. Und Paulus sagt, nun in dieser Zeit, in der wir leben, in diesen letzten Tagen, es wird eine schwere Zeit sein. Eine Zeit, in der die Gemeinde immer verfolgt werden wird. Eine Zeit, in der die Gottlosigkeit, die Unmoral wachsen wird. Nicht unbedingt so ganz linear, ja, dass man jetzt sagen kann, oh, jedes Jahr ein Stück mehr, aber dass wir uns nicht beirren lassen sollen. Er konnte das schon zu Timotheus sagen, wundere dich nicht, wenn so manche Sünden noch weitergehen. Und ich glaube, es geht einher mit vielleicht so manche einer Erwartung unter den Christen im ersten Jahrhundert, die gesagt haben, oh, jetzt ist Jesus gekommen und jetzt ist er aufgefahren in den Himmel und jetzt dauert es nicht mehr lange, dass er wiederkommt und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Ja? Jetzt ist eigentlich alles Schlimme schon besiegt, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und jetzt ja, ist es noch so ein kleines Auskleckern, aber dann wird es schon wieder gut. Und Paulus sagt, nee, erwartet, dass es dass diese Zeit eine schwere Zeit wird. Er gibt hier einen ganzen Sündenkatalog, ja, mit 18, 19 Sünden, die er aufzählt, was in diesen Tagen eigentlich nur noch schlimmer wird. Wenn er sagt, selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, Eltern ungehorsam, undankbar und so weiter, zählt er das auf. Und dann gibt er auch, sie haben einen Anschein von Frömmigkeit, aber diese verändernde Wirkung, diese verändernde Kraft Gottes in ihrem Leben, die verleugnen sie. Hier eine Art Scheinchristentum, wie es bei so vielen Irrlehrern damals und bis heute der Fall ist. Man redet mit frommen Wörtern, man spricht irgendwie was von Jesus und von Gott, aber da ist keine Veränderung im Leben, da ist keine Heiligung, da ist überhaupt keine neue Gesinnung, sondern noch die gleichen sündige Begierde. Und Paulus vergleicht das mit den ägyptischen Zauberern. Die werden nach jüdischer Überlieferung Jannes und Jambres genannt. Also in 2. Mose, diese Magier, diese Zauberer, die so manche Zeichen, die so manche Wunder versuchen nachzumachen. Und Paulus sagt, so sind auch die Irrlehrer. Die haben so einen Schein von einer Kraft, aber letztendlich wird offenbar, dass sie der Wahrheit widerstehen. Dann haben wir, Entschuldigung, das war jetzt der zweite große Punkt. Der dritte ist Kapitel 3, Vers 10 bis 4, Vers 5. Ermutigung zur Treue in Bedrängnis. In Kapitel 3, Vers 10 bis 17 ruft Paulus auf, bleibe selbst beim Wort Gottes. Timotheus ist in dem Beispiel Paulus gefolgt. Trotz all dessen Verfolgungen, obwohl er in so vielen Orten auch vertrieben wurde oder sogar ihm Gewalt angetan wurde. Und er sagt, Timotheus, du bist mir treu gewesen. Wir haben solch eine lange gemeinsame Geschichte zusammen. Aber auch die bösen Menschen und die Bosheit der Menschen, sie wird weiter fortschreiten, auch in Verfolgung. Denk nicht jetzt, wo er selbst, Paulus, kurz vorm Tod ist, wo vielleicht die Zeit der Apostel vorbeigeht, denk nicht, dass die Verfolgung damit vorbei ist. Aber er ruft auf, bleib beim Wort Gottes. Es geht nicht irgendwie um irgendwelche politischen Strategien, um irgendwelche gesellschaftlichen Umbrüche. Die Bosheit wird fortschreiten, die Verfolgung werden fortschreiten. Bleib du beim Wort Gottes. Das ist das, was er sagt. Denn es hat Kraft zur Rettung und ist nützlich für jedes gute Werk. Und dann in Kapitel 4, die Verse 1 bis 5, da geht er noch einen Schritt weiter. Bleib nicht nur für dich selber bei dem Wort Gottes, sondern predige das Wort. Und Paulus, gebraucht hier eine beeindruckende Formel, wie so eine Schwurformel, als wenn er Timotheus beschwören will, auch bei allem, was uns heilig und kostbar ist. Er sagt, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also, größer hätte Paulus das gar nicht aufziehen können, ja. Größere Worte hätte er gar nicht sich ausdenken können. Und dann sagt er, also das Allerwichtigste. Wenn du all die Herrlichkeit des Himmels und Christus und sein Gericht und sein ganzes Reich, wenn du das alles vor Augen führst, das Allerwichtigste, was du niemals versäumen darfst, predige das Wort. Predige das Wort. Nicht immer nur da, wo es gerade gut passt. Sei bereit, zu jeder Gelegenheit zu predigen, dieses Wort hinauszubringen. Denn es ist eine besondere Notwendigkeit. Die Leute, die werden sich abkehren, die werden sich Lehrer suchen, nach denen ihre Ohren kitzeln, wie er es nennt. Ja? Natürlich, die Menschen, sie wollen unterhalten werden, sie wollen das hören, was ihnen passt, was zu ihrem sündigen Lebensstil passt. Und darum ist es so notwendig, dass eine klare, deutliche Predigt des Evangeliums ist. Oh, bei allem predige das Wort. Aber dann auch die nötige Besonnenheit. Und wieder, obwohl Timotheus wahrscheinlich eher schüchtern war, aber das, was Paulus immer wieder betont, und ich glaube, daran zeigt sich seine Erfahrung. Darin zeigt sich, wie viel er verstanden hat. Er betont, du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Als wäre die größte Sorge, die Paulus hat, dass das Evangelium verlästert wird durch ein aufbrausendes Gemüt, durch unbesonnene Worte, durch eine Reaktion auf diesen Druck, der von außen kommt, der eigentlich das Evangelium verhüllt. Oh, bleib besonnen. Sei bereit zu leiden. Bleib besonnen. Predige das Wort. Das ist deine Aufgabe. Das ist dein Schwerpunkt. Daran erweise deine Treue. Daran erweist du deinen treuen Dienst. Predige das Wort. Verstehe die Zeit. Predige das Wort. Und dann endet er in Kapitel 4, Vers 6 bis 18 mit der Hoffnung wegen der Treue Gottes. Paulus weiß in Vers 6 bis 8, dass sein Tod bevorsteht. Und er sagt, mein Lauf ist vollendet. Aber seine Treue wird belohnt werden. Ich erwarte schon den Siegeskranz, sagt er. Aber er bittet auch um Eile in Vers 9 bis 15. Oh, viele haben Paulus verlassen. Manche sind auf eigene Faust weggegangen, manche haben den Glauben verlassen, manche musste er vielleicht in einen besonderen Dienst schicken und er merkt, ich bin einsam hier. Viele haben mich verlassen, nur Lukas, der Arzt, ist bei ihm. Aber er sagt, komm doch zu mir, beeil dich, bring den Mantel mit und die Pergamente. Wahrscheinlich meint er mit den Pergamenten selber ein paar Rollen aus dem Alten Testament, dass er selber auch durch das Wort Gottes ermutigt werden möchte, auch in den letzten Tagen. Ein Mantel, weil der Winter kommt. Und dann gibt er nochmal ein bisschen Auskunft in Vers 16 bis 18 über den Stand des Gerichtsprozesses. Hier heißt es, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Interessante ist, er sagt, okay, ich sollte mich verteidigen vor Gericht. Es geht um sein Leben. Und was sagt er? Ich habe die Predigt vollbracht. Seine Verteidigung war die Predigt von Christus. Seine Verteidigung war das Evangelium. Er hat es vor dem Kaiser und den Richtern, er hat gepredigt. Das war seine Verteidigung. Das heißt, das, was er von Timotheus verlangt, ja, predige zur wenn es gerade passt oder nicht, ja, zur gelegenen Zeit oder ungelegenen Zeit. Paulus hat das gelebt. Und dann endet er in Vers 19 bis 22 mit Grüßen von Geschwistern an Timotheus, aber auch mit einem Segen. Nun, was lernen wir in diesem Brief über Christus? Das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen wollen. Und zum einen lernen wir hier die Notwendigkeit zum Verständnis von Christus. Wie wichtig es ist, zu verstehen, wer Christus ist und wie das einen Unterschied macht für alles. In 2. Timotheus 3, Vers 15, ein ganz bekannter Vers, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, und hört einmal, der in Christus Jesus ist. Timotheus, er hatte eine jüdische Mutter, wahrscheinlich auch eine jüdische Großmutter, und sie haben ihn aus dem Alten Testament vorgelesen. Von Kind an kannte er die Schrift. Und Paulus sagt, weißt du was? Die haben die Kraft, das Wort Gottes, die Heilige Schrift hat Kraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Auch das ganze Alte Testament, es weist auf Jesus Christus, führt zum Glauben an Jesus Christus, in dem allein die Rettung ist. Und dann, nächster Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich heißt es Gott gehaucht. Also Gott hat es wie ausgehaucht und dann den Schreibern, den menschlichen Schreibern eingegeben. Wichtiger Hinweis auf die Verbalinspiration, ja, alle Schrift, nicht erst, wenn es irgendwie eine Wirkung hat bei den Menschen, wenn sie irgendwas fühlen, sondern die Schrift selbst, sie ist von Gott eingegeben. Und sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Was Paulus sagen will ist, okay, es steht eine schwere Zeit bevor. Timotheus, du solltest dir nicht vormachen, dass jetzt die Zeit einfacher wird. Dass es jetzt einfach so ein Siegeszug wird und du von allen umjubelt wirst. Nee, es wird eine schwere Zeit sein. Aber ich zeige dir alles, was du brauchst. Alle Instrumente, alle Mittel, die du brauchst für deinen Dienst. Hier, das Wort Gottes. Da hast du alles. Es ist nützlich zur Lehre. Es ist nützlich zur Zurechtweisung, zur Verführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in aller Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerecht fähig sei, gerüstet sei zu allem guten Werk. Das ist alles, was du brauchst, das Wort Gottes. Timotheus, in dieser Zeit, was du brauchst, ist das Wort Gottes. Und das ist so notwendig zum Verständnis. Ja? Paulus, er kannte sich in Philosophie aus. Aber er sagt nicht zu Timotheus, oh, studier unbedingt diesen und jenen Philosophen. Er sagt, nee, lerne das Wort Gottes gut kennen. Die machen dich weise. 2. Timotheus 2, Vers 7 bis 9. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Halte im Gedächtnis, der Herr wird dir Verständnis geben. Also auch das, es geht nicht nur um Klugheit, es geht nicht um den Intelligenzquotienten, es geht nicht darum, irgendwelche neuen Sachen im Wort Gottes zu entdecken. Nee, es geht darum, der Herr gebe dir Verständnis in sein Wort. Das brauchst du, um gerüstet zu sein. Und er bringt hier auch das Alte und Neue Testament zusammen, ja? Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, wie es die Apostel bezeugen, aber aus dem Samen Davids, wie es schon die Bündnisse im Alten Testament bezeugen. Und von den Irrlehrern sagt er aber in 2. Timotheus 3, Vers 7, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja, du kannst sogar das Wort Gottes studieren, aber wenn der Herr dir nicht die Einsicht gibt, wenn der Herr nicht ein Werk in deinem Leben hat, dann kannst du noch so viel lernen und kommst nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Dieser Vers hat mich in meinem Studium ziemlich begleitet, weil ich das täglich vor Augen gesehen habe. Die Notwendigkeit zum Verständnis von Christus durch sein Wort. Das zeigt der 2. Timotheusbrief. Wir müssen Christus verstehen, aufgrund seines Wortes. Und ein zweiter großes Thema hier ist das Mitleiden mit Christus. Sei bereit, erwarte, für Christus zu leiden. Wer mit Christus Gemeinschaft hat, der wird auch erleben, was es heißt, mit ihm zu leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber, auch die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Er spricht nicht davon, es wird einige geben, die werden immer noch verfolgt werden, so wie ich verfolgt wurde. Er sagt, nee, alle, die wirklich gottesfürchtig leben, die werden auf die eine oder andere Weise eine Form der Verfolgung erleben. 2. Timotheus 1, Vers 8, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Nun, auch das ist wichtig. Wenn wir wahrhaftig zum Wort Gottes stehen, zum Evangelium, dann werden wir mitleiden. Aber Paulus sagt, aber leide nach der Kraft Gottes. Es gibt ein Leid nach unserer eigenen Kraft. Ein Leid, das wir uns selber aussuchen, das wir provozieren, dass wir die Streitgespräche suchen, dass wir überall anecken und sagen, oh, ich werde so gehasst und ich werde so verfolgt wegen Christus. Nee, das ist ein Leiden nach deiner Kraft. Paulus sagt, leide aber in der Kraft Gottes für das Evangelium. Sei bereit. Und Kapitel 3, Vers 11 zählt er auf, meine Verfolgung, meine Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich. Und hört einmal, und aus allem hat der Herr mich gerettet. Paulus kann eine ganze Kette, eine ganze Reihe aufzählen, wo er überall verfolgt wurde. Und er sitzt gerade selber in Ketten in Rom, kurz bevor er hingerichtet wird. Und er sagt, aber Timotheus, aus allem hat der Herr mich gerettet. Der Herr hat immer wieder Treue erwiesen. All diese Verfolgung, die ich erlebt habe, oh, ich bin überhaupt nicht verängstigt dadurch oder verzagt oder verzweifelt oder verbittert. Nee, ich habe vieles Leid erfahren, aber immer wieder hat der Herr mir auch geholfen. Und immer wieder herausgerettet. Und das zeigt uns etwas, was auch Paulus hier in diesem Brief betont. Er sagt, du wirst leiden müssen, Timotheus. Durch die Irrlehre, durch die Art und Weise, wie überhaupt die Menschen fortschreiten, wie es sich in diesen letzten Zeit, in diesen letzten Tagen, bis Christus wiederkommt, wie sich die Welt entwickeln wird. Du wirst leiden. Mach dir keine Illusionen. Aber ich lehre dich auch, wie du gestärkt wirst, wie du leiden kannst in der Kraft Gottes. Und zwar 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Wie kann ich in Zeiten von Bedrängnis festhalten am Wort Gottes? Oh, der Glaube und die Liebe, die in Christus Jesus sind, das hält mich, das stärkt mich, das festigt mich. Ich lerne zu verstehen, was es heißt, auf Christus zu vertrauen. Ich lerne zu verstehen, was es heißt, von Christus geliebt zu sein. So dass Paulus selber sagen kann, alle haben mich verlassen, aber der Herr stand mir bei. In Kapitel 2, Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark, oder besser, erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie wirst du stark? Nun, befasse dich mit der Gnade, die in Jesus ist. Das stärkt dich. Dadurch wirst du gestärkt. Es ist lustig, dieses Erstarke. Es ist ein Imperativ, aber im Passiv. Also er soll etwas tun, aber es wird an ihm getan. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Gott ruft uns auf, werdet stark durch das Wort. Aber dadurch werden wir gestärkt vom Herrn, von der Gnade, die in Christus ist. Und auch nicht nur diese Hilfe und die Stärke, die Festigkeit durch die Gemeinschaft mit Christus, sondern auch durch die Hoffnung. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 1, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Er erinnert Timotheus, diese letzten Tage, warum heißen sie letzten Tage? Sie sind die Zeit vor der Wiederkunft Christi. Jesus wird wiederkommen und er wird Lebende und Tote richten. Mit allen, mit denen du es gerade zu tun hast, sie werden alle vor Christus stehen müssen. Er wird richten. Er wird erscheinen und sein Reich mit ihm. Ja, unser ganzer Lebenssinn ist nicht allein, unser ganzes Lebensziel, unsere Hoffnung fußt nicht auf diesem Leben. 2. Timotheus 4, Vers 8, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Er ruft Timotheus damit auf: Ich habe eine Hoffnung. Ich weiß, ich bekomme eine Belohnung für die Treue. Ich habe das Erscheinen Christi lieb gewonnen. Ich warte, ich hoffe auf seine Wiederkunft. Und das ist eine Stärkung, eine Kraft, damit wir mit Christus leiden können. Wir wissen, er wird am Ende kommen und richten, aber auch er wird kommen und belohnen, die Seinen. Und was lernen wir hier über die Rettung? Nun, ein Schwerpunkt, den Paulus hier wählt, und das hat etwas mit seiner Situation zu tun, ist der Ewigkeitsbezug. Hier spricht Paulus nicht so sehr wie jetzt im Römerbrief oder im Galaterbrief von der Rechtfertigung und was das alles für einen Stellungswandel mit sich bringt, sondern er schaut auf die Ewigkeit. Schon gleich im ersten Vers, 2. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens. Ewiges Leben ist verheißen. In Christus Jesus. Oder 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Da sagt er: Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Könnt ihr euch vorstellen, warum Paulus das wichtig war, in diesen kurzen Wochen oder vielleicht Monaten vor seinem Tod? Er hat sich mit Ewigkeit beschäftigt. Und wenn er über das Evangelium nachgedacht hat, dann dachte er über das Himmelreich nach. Inwiefern Christus ihm ewiges Leben bereitet hat, eine Verheißung des Lebens, Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, weil er den Tod zunichte gemacht hat. Und Paulus weiß, ach, deswegen muss ich mich vor dem Tod nicht fürchten. Eine interessante Stelle hier überhaupt, ja, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Diese wirksame Berufung durch die Predigt des Wortes Gottes, es führt zur Heiligung. Es ist ein heiliger Ruf. Aber nicht aus Werken, nicht durch Werkgerechtigkeit, sondern allein aus Gnade. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Das heißt, der Ratschluss, dass Gott Menschen retten will, er geht in die Ewigkeit zurück. Ein ewiger Ratschluss der Gnade. Wir nennen es die ewige Erwählung. Aber jetzt offenbar. Nämlich als jetzt aber offenbar geworden durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Also Paulus, er bringt das hier zusammen. Oh, die Gnade vor Ewigkeit, die in Christus schon gefasst war, in diesem Bund der Erlösung, sie ist erschienen, jetzt als Christus gekommen ist und den Tod besiegt hat. Und er führt ins ewige Leben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dieses Evangelium. Es umspannt alle Zeit. In 2. Timotheus 2, Vers 11 sagt er: Das Wort ist gewiss. Und wieder, was stärkt Paulus selbst? Das Wort ist gewiss. Er weiß, diese Lehre ist absolut klar und deutlich und biblisch. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mit Leben. Er sagt, es gibt ein Leben, ja, ewiges Leben für die, die mit Christus gestorben sind, deren Sünden vergeben sind. 2. Timotheus 2, Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. 2. Timotheus 4, Vers 18. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Er sagt, okay, der Gerichtsprozess, der letzte, steht bevor. Aber ich weiß, der Herr wird mich hineinretten in sein ewiges Reich. Er hat aus allen zeitlichen Verfolgungen gerettet. Aus allem hat mich der Herr gerettet, sagt er. Jetzt ist er in Ketten. Er erwartet nicht eine zeitliche Rettung, er erwartet eine ewige Rettung. Oh, der Herr wird mich von all diesem Bösen retten, hinein in sein ewiges Reich. Also dieser Ewigkeitsbezug, und das ist wichtig für Paulus, gerade im Leiden. Ja, die Ewigkeit setzt alles in eine andere Perspektive. Und es ist ein großer Trost für Paulus in dieser letzten Zeit, aber auch ein Trost für Timotheus. Und dann erfahren wir aber auch etwas zwischen der Verbindung von Erwählung und Heiligung. Auch ein sehr diskutiertes Thema. 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht, und er hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Der Herr kennt, die sein sind, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus 4. Mose 16, Vers 5. Hier geht es um Korach, der eine ganze Gruppe zusammengesammelt hat, und sie haben sich erhoben gegen Mose und sagen, wer bist du eigentlich, dass Gott nur zu dir redet? Wir dürfen Gott genauso nahen, nicht nur du und Aaron. Und sie wollten selber sein wie Priester, sie wollten gehört werden, sie wollten die sein, die Gott nahen dürfen. Und in diesem Zusammenhang, das ist hier ein Zitat aus der griechischen Übersetzung, aus der Septuaginta, und er sprach zu Korach und zu seiner ganzen Gemeinschaft: Gott hat geprüft und erkannt, die zu ihm gehören, und die Heiligen, und hat sie zu sich geführt, und die er sich auserwählt hat, die führt er zu sich. Was Paulus hier also sagt, ist, im Zuge all dieser Irrlehrer, wie Korach und seine Rotte sich gegen die wahren Prediger und gegen das Wort Gottes stellen, der Herr weiß, wer zu ihm gehört. Der Herr weiß, wer ihm nahen darf. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und er wird es eines Tages offenbar machen, wie bei Mose und Korach, die alle durch ein Feuer umgekommen sind und teilweise hat sich der Boden aufgetan. Aber er sagt auch, jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Also er soll nicht so auftreten wie Korach in einer Rebellion, sondern das ganze Volk sollte sogar Abstand halten von Korach und seinen Zelten und alle, die zu ihm gehört haben, dass sie nicht Anteil haben an diesem Gericht. Und so zeigt der Apostel hier, halte Abstand von falscher Lehre und von falschem Lebenswandel, ein Merkmal derer, die zu Gott gehören, die zu ihm nahen dürfen, ist eine Heiligung. Die Gott vor Ewigkeit erkannt hat, die sein sind, die er bestimmt hat, die er berufen hat, die zeichnen sich als solche aus, dass sie der Heiligung nachgehen. Und er braucht hier ein interessantes Bild. Er sagt, in einem Haushalt gibt es verschiedene Gefäße. Solche, die zu einem ehrenvollen Gebrauch sind, ja, wie so ein silberner Kelch, der rausgebracht wird bei Ehrengästen. Und es gibt Gefäße zu unehrenhaften Gebrauch. Ja, so ein alter Holzeimer, um die Schuhe vom Dreck zu putzen oder so. Und er sagt, Gott gebraucht alles, aber wir sollen uns so bereiten, dass wir zu einem ehrenvollen Gebrauch für Gott sind. Ja. Wir haben es heute schon in der Morgenpredigt gehört, niemand kann den Ratschluss Gottes zunichte machen. Aber als Diener Gottes wollen wir so gebraucht werden, dass wir die Ehre Gottes groß machen und nicht nur ein Zeichen sind für seine Gerechtigkeit des Gerichts. Und dann kommt es auch hier bei der Rettung spielt beides eine Rolle. Die souveräne Erwählung Gottes, das er bestimmt, aber es geht einher mit Heiligung. Ja. Und dann erfahren wir, dass Buße eine Gabe von Gott ist. Das ist so bemerkenswert, dass, hier heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 24, Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Die geistliche Situation des natürlichen Menschen ist gefangen unter den Willen Satans. Und Buße, das heißt umzukehren, von dem Lügen Satans hin zur Wahrheit Gottes, ist eine Gabe, die von Gott kommt. Darum sollen wir hoffen, dafür sollen wir bitten. Und zuletzt, die Lehre des Evangeliums ist schön und den Lehrern der Gemeinde anvertraut. Und darum ist die Treue so wichtig. In 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14 heißt es, halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Gesunde Worte heißt die Lehre, die den Aposteln entspricht, die Christus entspricht. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wie können wir diese Lehre bewahren? Ja, in der Kraft des Heiligen Geistes. Mit Glauben und Liebe, die in Christus sind. Hier lernen wir auch, ja, das Vorbild der gesunden Worte geht einher mit einem Leben in Glauben und Liebe in Christus. Aber er sagt, bewahre das schöne und anvertraute Gut. Das, was ich dir mitgebe, das, was du gelernt hast, das, worin du unterwiesen geworden bist, oh, das ist schön. Das ist ein schönes Gut. Und es ist dir anvertraut. Als ein Lehrer, der das weitergeben soll. Die römisch-katholische Kirche hat gesagt, dass der Schatz der Kirche sind die Werke der Heiligen. Ja, und deswegen konnten sie dann irgendwie, wenn man Geld bezahlt hat, konnten sie etwas von dieser Summe der guten Werke der Heiligen sozusagen davon abzapfen und von deren Gerechtigkeit an die Leute geben, die etwas bezahlt haben. Und Martin Luther, er sagte, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Dieser Schatz ist aber mit Recht allgemein verhasst, denn er macht aus den Ersten die Letzten. Der natürliche Mensch hasst das Evangelium, denn es spricht gegen unseren Stolz. Wir wollen viel lieber etwas bezahlen oder etwas selber wirken oder sagen, ich habe hier die Kraft, aber das allerheiligste Evangelium, das ist das Vorbild der gesunden Lehre. Und das macht uns demütig. Aber wie Paulus sagt, die glauben, die Christus verstehen, die Gnade in Christus verstanden haben, diese Herrlichkeit und Gnade Gottes, oh, denen ist es ein Schatz. Denn allein diese Gnade führt in die Ewigkeit. Allein diese Gnade bindet uns mit Christus, selbst im Leid, dass wir Hoffnung haben und gestärkt werden, dass wir in diesem Leben treu und fest stehen können und Hoffnung bewahren. Möge der Herr auch uns dieses schöne Gut bewahren und auch uns hier als Gemeinde Treue erhalten, dass wir auch dieses Gut, das uns in dieser Zeit anvertraut ist, dass wir es in Treue weitergeben, zur Ehre Gottes und zum Segen der Gemeinde. Amen. Amen.